BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von BTO Refresh. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Ich habe Ihnen versprochen, am kommenden Sonntag geht es nicht mehr um Energie und Energiewende, sondern um ein anderes Thema. Aber in dieser Woche möchte ich doch nochmal abschließend auf eine ganz alte Folge blicken. Ganz früh, bereits in Folge 46, hatte ich nämlich einen Ingenieur zu Gast. Professor Holger Watter war so freundlich, mir die physikalischen Grundlagen der Energiewende zu erklären. Er brachte es im Gespräch ganz einfach auf den Punkt. Es beginnt bereits damit, dass viele Teile der Bevölkerung, aber auch ein Großteil der vermeintlichen Experten, nicht zwischen Kilowatt und Kilowattstunden unterscheiden könne. Und deshalb oftmals die Herausforderungen der Energiewende grob fahrlässig vereinfachen. Nachdem ich selber immer wieder mit auch Probleme habe als Nicht-Ingenieur, das zu durchdringen, fand ich das Gespräch sehr, sehr wertvoll, weil es mich einfach nochmal an meinen Physikunterricht erinnert hat. Und deshalb dachte ich mir, es lohnt sich, genau dieses Gespräch an dieser Stelle nochmal zu wiederholen. Betrachten Sie es einfach als einen kleinen Auffrischungskurs im Thema Energie und Physik. Ich habe das damals toll gefunden, das Gespräch. Es lohnt sich, es nochmal zu hören. Fangen wir also an.
Vielleicht kennen Sie das Gefühl, Märkte schwanken, Nachrichten überschlagen sich und trotzdem wünscht man sich natürlich, dass das eigene Vermögen für einen arbeitet. In einem der härtesten Tests der Branche, dem Vermögensverwaltertest des Magazins Kapital, wurde Liquid jetzt im 7. Jahr in Folge mit der Höchstnote ausgezeichnet. Liquid begleitet dabei nicht nur mit digitalen Lösungen, sondern hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und das eigene Kapital mit einem verlässlichen Partner zu entwickeln. So wird die Entscheidung für Liquid schnell zu einer Sternstunde für ihr Kapital. Strategien, Transparenz und langfristige Perspektive vereint. Mehr dazu unter liquid.de/awards. Liquid schreibt man L-I-Q-I-D.
Holger Watter ist Professor für Systemtechnik an der Hochschule Flensburg und beschäftigt sich unter anderem mit regenerativen Energiesystemen. Als promovierter Maschinenbauingenieur ist er seit über 25 Jahren als Hochschullehrer tätig, zunächst in Hamburg, seit 2010 in Flensburg. Zwischenzeitlich war er dort Präsident der Hochschule Flensburg, bevor er dann wieder in Forschung und Lehre zurückgekehrt ist. Seine Expertise liegt in der ganzheitlichen Betrachtung komplexer Energiesysteme und er ist nicht nur in der Wissenschaft aktiv, sondern auch als Buchautor und Berater für internationale Projekte.
Herr Professor Watter, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Guten Morgen.
Ich muss dazu sagen, ich kam auf Sie dadurch, dass, wie ich ja vor einigen Wochen im Podcast über die Energiewende gesprochen habe, gab dazu heftige Diskussionen auf meiner Webpage. Und unter anderem hatten Sie dort kommentiert und hatten mit Bezug auf eine Aussage zum Thema Speicherung in der Schweiz geschrieben. Das ist ja mal ganz vernünftig, was da steht. In der Tat, es gibt große Herausforderungen mit der Speicherung. Und das war dann für mich der Anlass, auf Sie zuzugehen und zu sagen, vielleicht können Sie mir mal helfen, ein paar Themen im Zusammenhang mit der Energiewende besser zu verstehen. Und da waren Sie dann so nett, haben gesagt, Mensch, Herr Stelter, lassen Sie mal drüber sprechen und ich kann Ihnen gerne ein paar Fragen dazu mal versuchen zu beantworten. Und das machen wir heute im Podcast und zwar ganz bewusst so, dass wir beide zum einen festhalten, dass wir beide keine Klimawandelleugner sind, dass wir der Auffassung sind, wir sollten unbedingt etwas tun, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, dass wir aber die Frage aufwerfen, wie geht das eigentlich technisch? Und da würde ich vielleicht mal einsteigen, wollen wir mit einer einfachen Frage am Anfang, nämlich der Frage, wie ist das eigentlich mit den erneuerbaren Energien? Man hört immer, dass die erneuerbaren Energien ja schon wettbewerbsfähig seien, also sie günstiger seien als beispielsweise Atomkraft oder die Erzeugung von Strom mit Kohle oder Gas. Und da frage ich mich natürlich immer als Ökonom, ja, wenn das so ist, warum muss man subventionieren? Aber vielleicht könnten Sie mir mal ganz kurz erklären, wie ist das nun eigentlich so? Wie wettbewerbsfähig sind die erneuerbaren Energien dann wirklich?
Wir wollen den Klimawandel nicht leugnen. Jeder Ausbau von erneuerbaren Energien ist wichtig und richtig, aber mir erscheint die Diskussion zu oberflächlich. Zwei einfache Beispiele, die jeder eigentlich auch kennt. Photovoltaikanlagen können nur tagsüber funktionieren. Dann wird oftmals mit der Nennleistung argumentiert, aber nicht mit der tatsächlichen Leistung, die zum jeweiligen Zeitpunkt erbracht wird. Und das ist die wichtige Aussage. Nachts ist es dunkel, da ist die Leistung gleich null. Bei Windkraftanlagen im Landbereich komme ich so übers Jahresmittel auf eine, ich sage immer Verfügbarkeit, obwohl das technisch nicht ganz richtig ist, von 25%. Das heißt, bei einer 1 Megawatt Windkraftanlage sind im Jahresmittel, im Winter ein bisschen mehr, im Sommer ein bisschen weniger, 25%, also 250 kW eigentlich nur verfügbar. Und da geht vieles in der gesellschaftlichen Diskussion durcheinander und das macht mir eigentlich Sorge. Jetzt müssen Sie mir mit der Eingangsfrage nochmal helfen. Das war das Vorwort.
Es ist richtig, dass die Diskussion immer durcheinander geht. Das geht mir ja ganz genauso. Das habe ich auch gemerkt bei dem Feedback, was ich bekommen habe zu dem letzten Podcast. Wie ist es jetzt mit den Kosten? Weil Sie haben gesagt, naja gut, der Wind bläst nicht immer. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja nicht so, dass der Wind nur selten nicht ausreichend bläst, sondern wir haben sehr viele Tage, wo wir eben nicht die Nennleistung erwirtschaften. Oder nachts habe ich auch nichts von der Nennleistung der Photovoltaikanlage, einfach deshalb, weil sie nichts produziert. Kann man jetzt sagen, wie gesagt wird, erneuerbare Energien sind bereits wettbewerbsfähig oder ist das eigentlich dann doch nicht der Fall?
Die Frage der Wettbewerbsfähigkeit geht jetzt in eine betriebswirtschaftliche Bewertung über. Ich würde es ganz gerne andersrum formulieren. Wenn eine Anlage, ich sag mal, nicht jederzeit verfügbar ist, dann muss ich Redundanzen schaffen. Das heißt, wenn ich ein Fahrrad brauche für meine berufliche Tätigkeit und ich kann über das Fahrrad nicht jederzeit verfügen, dann muss ich mir Gedanken machen, ob ich ein zweites Fahrrad kaufe, mir eins miete oder wie auch immer. Und die gleiche Situation haben wir eben bei den Erneuerbaren eben. Für den Fall, dass die Anlagen nicht verfügbar sind, brauche ich Speichertechnologien oder aber redundante Anlagen und Geräte. Und beim Tagesgang der Bundesrepublik Deutschland, also einer Industrienation, kann ich zurzeit nicht erkennen, wie man ohne Atomkraft, ohne Kohle diese Zeiten überbrücken will. Und das erzeugt natürlich mehr Kosten. Ich kaufe es aus dem Ausland ein, ich importiere es aus dem Ausland. Das ist alles mit zusätzlichen Aufwand verbunden, den ich aber betriebswirtschaftlich oder volkswirtschaftlich schwer bewerten kann.
Das verstehe ich. Ich will Sie auch gar nicht jetzt auf die wirtschaftliche Schiene schicken. Die Frage ist doch, es wird doch immer gerne gesagt, wir können entweder importieren. Da würde ich sagen, naja, wenn die Nachbarländer denselben Weg gehen wie wir, dann haben die ja wahrscheinlich zum selben Zeitpunkt wie wir auch den Bedarf an Importen. Welche Möglichkeiten gibt es denn zu speichern? Ich meine, es wird immer gesprochen von Batterie. Sind Batterien die Antwort auf das Problem?
Batterien kann man nutzen für kleinere Leistungen. Also wir kennen das vom Handy, vom Laptop, vom PC, von mir auch gerne für ein Haus über Stunden in der Größenordnung. Aber sobald größere Leistungen erforderlich, wird das Ganze ein Problem. Ich würde es ganz gerne an einem einfachen Beispiel deutlich machen, mit einer Kilowattstunde, für die wir so im Haushalt zurzeit ungefähr 30 Cent bezahlen. Und da weiß man eben von Pumpspeicherkraftwerken, dass wenn man eine Masse anhebt, kann man damit sehr gut und verlustarm Energie speichern. Und wenn man diese eine Kilowattstunde in Form von potenzieller Energie, also durch Anheben speichern möchte, und man nimmt zum Beispiel 10 Kilogramm, dann frage ich immer ganz gerne, wie hoch muss man denn diese Masse heben, um eine Kilowattstunde, nochmal für 30 Cent ungefähr, speichern zu können. Und da kommt man auf 36 Kilometer. Das liegt an den Stunden, an den 3600 Sekunden, die da drin stecken. Und daran merkt man schon, dass das eigentlich riesige, ja, ich sag mal, Bedarfe sind und Batterien eher nur für kleine Leistungen ausreichen.
Ja gut, die Frage ist, es gibt ja Leute, die sagen nach dem Motto, na, lasst es doch kein Problem, wir haben die Windräder in Deutschland stehen und wenn die dann mal Überproduktion haben, dann sollen die doch einfach damit Wasser in Pumpspeicherkraftwerke hochpumpen und dann haben wir das Problem gelöst. Wenn der Wind nicht bläst, dann lassen wir die Pumpspeicherkraftwerke einfach wieder leer laufen und erzeugen dann den Strom.
Ja, das wirkt auf den ersten Blick auch ganz sinnig. Nur man muss sich mit den Relationen nochmal beschäftigen. Ich habe jetzt leider nur die Zahl von 2017 war es, glaube ich, gewesen. Da hatten wir einen Überschussstrom von 5,3 Terawattstunden. Das klingt nach einer riesigen Zahl oder 5.300 Gigawattstunden. In dem Begriff steckt schon die Stunden drin. Also ich muss das teilen durch 365 Tage und nochmal durch 24 Stunden und dann in Relation setzen zum bundesdeutschen Bedarf. Und dann ist dieser Überschussstrom beträgt nur 0,8% des täglichen Bedarfs von Deutschland oder 3 Volllasttage, 3 Tage von 365 Tagen. Und daraus wird schon deutlich, dieser Überschussstrom ist physikalisch eigentlich gar nicht da. Er ist monetär hoch bewertet, weil die Vergütung so hoch ist. Es sind riesige Geldmengen, die da bewegt werden. Aber physikalisch ist der Überschussstrom kaum vorhanden.
Also Sie sagen im Prinzip, okay, wir zahlen viel Geld an die Hersteller oder die Erzeuger dieses Stroms, einfach deshalb, weil wir eine Abnahmegarantie gegeben haben, aber zum Zeitpunkt, wo die Überproduktion da ist, nicht abnehmen können. Aber umgekehrt sagen Sie, ist es gar nicht möglich, damit nennenswert zu speichern. Ich meine, Stichwort Dunkelflaute, wenn wir also Perioden haben von 10, 12 Tagen mit unzureichender Sonne, unzureichendem Wind, die müssen überbrückt werden im Winter. Wenn wir das hochrechnen, Ihre Zahlen, dann müssten wir ja die Kapazität für Windkraft und Solarenergie in Deutschland wahrscheinlich verzehnfachen, um überhaupt so viel Überschuss erzeugen zu können, um für die 12 Tage vorzusorgen.
Wir müssten sie verzehnfachen und das löst das Problem ja nicht. Nachts ist es dunkel, da haben die Photovoltaikanlagen keinen Beitrag und die Windkraftanlagen bei längeren Flauten reichen nicht aus. Also das Problem bleibt, auch wenn wir die Anlagen verzehnfachen.
Und was ist jetzt mit der anderen Idee? Es gibt ja die Idee zu sagen, lasst uns statt über Speicherseen und sowas, da gibt es ja auch in Deutschland nicht so wahnsinnig viele, lasst uns über Wasserstoff nachdenken. Ich meine, es gibt ja jetzt auch von der Bundesregierung im Rahmen der Corona-Hilfsprogramme jetzt die Idee zu sagen, wir fördern den Umstieg auf eine Wasserstoffwirtschaft. Wäre das denn die Lösung?
Wasserstoff ist ein sehr guter Speicher und das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, ich brauche riesige Energiemengen, um Wasserstoff zu erzeugen, weil Wasser, H2O, der Sauerstoff und der Wasserstoff gehen nicht freiwillig auseinander. Sie haben eine sehr feste Bindung. Ich brauche relativ viel Energie. Beim Elektrolyseur ist das theoretisch 33 Kilowattstunden und mit dem Elektrolyseurwirkungsgrad brauche ich ungefähr 55 Kilowattstunden für 1 Kilogramm Wasserstoff. Ja, da brauche ich viel Energie, aber wenn ich dann grünen Wasserstoff erzeugen möchte, technisch kein Problem, möchte ich gerne die Relationen nochmal deutlich machen. Bei einer 1 Megawatt Windkraftanlage hatte ich gerade eben gesagt, im Jahresmittel 250 kW verfügbar. Wenn ich das wieder teile durch 55 Kilowattstunden pro Kilogramm Wasserstoff, dann macht eine 1 Megawatt Anlage ungefähr 4 bis 5 Kilogramm Wasserstoff im Jahresmittel. So, und bei 4 bis 5 Kilogramm werden die Relationen eigentlich relativ deutlich.
Also Sie sagen im Prinzip, ist es völlig unrealistisch, dass wir in Deutschland mit erneuerbaren Energien den Wasserstoff erzeugen können, den wir bräuchten, um durch die Dunkelflaute zu kommen.
Es ist ein wichtiger Beitrag, aber es wird unser Problem nicht lösen. Also als Deutschland mussten wir bisher immer Energie importieren, in welcher Form auch immer. Deswegen gucke ich so ein bisschen Richtung Afrika, wo die Sonne stärker scheint, wo man auch Flächen zur Verfügung hat, wo man den Wasserstoff relativ günstig erzeugen kann. Vielleicht macht es Sinn, über diesen Weg dann Wasserstoff zu importieren, aber auch das ist wieder mit Transportwegen, mit Kosten verbunden, die andere internationale Wettbewerber auch im europäischen Raum so nicht mittragen. Wir haben in Deutschland die teuersten Strompreise und das fragilste Netz. Insofern müssen wir auch immer die Wettbewerbsfähigkeit im Auge behalten.
Ja gut, aber jetzt, wenn wir beide mal träumen könnten und sagen, okay, jetzt mal aus technischer Sicht, wir versuchen die Wende hinzubekommen, weil wir ja beide sagen, jawohl, wir wollen was tun, wir müssen was tun. Was wäre denn ein aus Ihrer Sicht technisch gangbarer Weg?
Eine Mischung aus allem. Also Erneuerbare ausbauen, das ist richtig. Grenzen spüren wir teilweise gesellschaftlich jetzt schon. Im Offshore-Bereich haben die Windkraftanlage mehr Vollerstunden. Also da bekommt man tatsächlich mehr heraus. Aber wir dürfen eben auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht aus dem Auge verlieren, müssen Energien auf anderen Wegen importieren. Und ich befürchte, wir müssen auch sparen.
Das heißt im Klartext, Sie sagen, wenn wir es ernst meinen, müssen wir doch in die Richtung gehen, wie zum Beispiel Greenpeace ja postuliert, dass wir zum Beispiel den Individualverkehr deutlich einschränken. Da gibt es ja diese Studien, die sagen, dass wir in Europa nur noch halb so viele Autos haben wie heute in Zukunft und die dann eben auch deutlich kleiner sind und mit Batterie betrieben sind. Also Sie sagen im Prinzip, die eigentliche Antwort liegt daran, dass wir alle unseren Energieverbrauch senken, indem wir weniger konsumieren.
Ich befürchte, das ist Teil der Antwort, ja. Ich bin ein Kind der Energiekrise, 70, 72, Sonntagsfahrverbote, Helmut Schmidt habe ich bewusst miterleben dürfen müssen. Ich befürchte, sowas wird wiederkommen, aber es löst auch das gesamte Problem nicht. Wenn ich mir eine Stadt wie Hamburg einfach vorstelle, die brauchen schon von der Versorgungslage, also Essen und Trinken über die Lebensmittelkonzerne, eine Infrastruktur, die ich mit einer reinen E-Mobilität nicht lösen werde. Da ist Wasserstoff dann wieder eine Möglichkeit. Aber das Problem ist nicht so einfach, wie man es sich gerne macht. Und auch dann kommt wieder die Frage internationale Wettbewerbsfähigkeit, Deindustrialisierung eines Landes. Wenn andere europäische Partner diesen Weg nicht mitgehen, ist das eigentlich zielführend?
Haben Sie schon mal direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht direkter geht? Nein? Dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate Exchange bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Real-Time-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und ist auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter www.tradegate.direct.
An dieser Stelle übrigens auch der aktuelle Hinweis des Handelsblatts. Wenn Sie dieses nicht nur sporadisch, sondern intensiv ein ganzes Jahr lang lesen möchten, können Sie das jetzt mit 50% Rabatt tun. Dies gilt für die digitalen H-Plus-Abos und die gedruckte Zeitung. Bis zum 11. August heißt es noch, alles wissen, die Hälfte zahlen. Wählen Sie Ihr Wunschangebot unter handelsblatt.com/sommerrabatt. Mehr Infos finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe.
Was ich nicht ganz verstehe, ist Folgendes. Wir haben ja nun wirklich ganz viele Talkshows in Deutschland, wo Vertreter der Energiewende dort sitzen und sagen, wir haben im Prinzip kein Problem, wir müssen einfach nur konsequent ausbauen. Herr Quaschning ist einer der prominentesten Vertreter, der sagt, wir könnten noch ganz viele Dächer in Deutschland mit Solarzellen versorgen, wir könnten noch mehr Windräder aufstellen und dann ist es alles gar kein Problem. Und jetzt sagen Sie mir aber, naja, selbst wenn wir das machen, wenn wir das Problem technisch eben nicht lösen können, wir müssen reduzieren. Ich meine, wer hat jetzt recht, beziehungsweise was läuft da falsch in Diskussionen?
Das Problem ist, dass es, glaube ich, schon sehr stark zu einer Glaubensfrage nach Bauchgefühl entartet. Es wird nicht mehr genau hingeguckt. Ich glaube, ja, bilanztechnisch kann man es vielleicht lösen, aber genau darin liegt das Problem. Bilanztechnisch eben nur. Wenn ich Leute in meinem Bekanntenkreis frage, was ist eigentlich ein Kilowatt, was ist eine Kilowattstunde, dann bekomme ich meistens keine Antwort. Das heißt, in einem Land, das sich national auf die Fahnen geschrieben hat, eine Energiewende zu machen, sind Begrifflichkeiten wie Kilowatt und Kilowattstunde eigentlich weitgehend unbekannt. Und da nehme ich ganz gerne das Beispiel einer Kaffeemaschine. Die hat nämlich ungefähr eine Anschlussleistung von 1000 Watt. 1000 Watt ist ein Kilowatt. Und wenn ich diese Kaffeemaschine, also eine haushaltsübliche Kaffeemaschine, eine Stunde lang laufen lasse, dann habe ich eine Kilowattstunde Energie verbraucht. Kostet mich 30 Cent, je nach Haushaltstarif dementsprechend. Jetzt kann ich an diese Kaffeemaschine auch 100 Watt anschließen, also in kleineren Leistung, und lasse die Anlage 10 Stunden lang laufen. Dann habe ich auch eine Kilowattstunde Energie verbraucht, bekomme aber keinen Kaffee. Das heißt, erstmal eine Kilowattstunde ist nicht gleich einer Kilowattstunde. So, das geht schon dauernd durcheinander. Und was ich eigentlich brauche, ist Leistung, weil sonst bekomme ich diesen Kaffee nicht. Und das geht meines Erachtens durcheinander. Das ist dann die Antwort, bilanztechnisch lässt sich das Problem lösen. Das ist auch das Problem bei den Photovoltaikanlagen. Die Leistung bringen sie nicht. Über den Tag bekomme ich die Energiemenge, aber die Leistung nicht, die ich für mein Herd zum Beispiel brauche. Anschlussleistung ungefähr 10 kW, je nachdem, wie viele Heizplatten ich da angeschaltet habe und was ich gerade köchel. 10 kW heißt, wenn ich weniger Leistung zur Verfügung habe, kann ich mir beim Mittagessen nichts kochen. Und damit fängt das Problem an.
Also Sie sagen im Klartext, selbst wenn die Sonne scheint, kann ich Gefahr laufen, dass meine Photovoltaikanlage nicht ausreicht, um den Herd zu betreiben.
Das hängt jetzt von den Quadratmetern ab und das hängt natürlich von der Sonneneinstrahlung ab. Aber ich behaupte mal, in weiten Teilen des Jahres reicht das nicht mal aus für den Betrieb einer Kaffeemaschine.
Das heißt aber auch, wenn Leute dann, das haben auch einige kommentiert eben damals bei mir im Blog, die geschrieben haben, ich habe eine Photovoltaikanlage und ich bin autonom, ich decke 92% meines Strombedarfs ab, dass die im Prinzip genau dieser Unterscheidung zwischen Kilowatt und Kilowattstunde, dass sie da quasi dem nicht gefolgt sind.
Bilanztechnisch und nochmal bei einer Kilowattstunde, da steckt hinten der Begriff Stunde drin. Und bei einem Jahr sind das 8760 Stunden, die dabei reinwirken. Das macht die Energiemenge groß, also die Zeit hilft hier. Aber für das Kochen, für das Autofahren brauche ich eben Leistung. Und das ist Kilowatt.
Gut, und Sie sagen im Prinzip, der Vorteil der fossilen Brennstoffe oder Energieträger ist ja, dass sie eben in kurzer Zeit große Leistung ergeben. Und die erneuerbaren Energien, die haben das Problem, sie erwirtschaften konstant eine Leistung, aber nicht auf diesem Niveau, weshalb man das theoretisch bündeln muss, um dann diese Leistung abrufen zu können. Ist das so was, eine richtige Beschreibung aus Laiensicht? Oder wie das
jetzt? Also ich muss dann nachsteuern können, also Gas geben können, wenn Sonne und Wind nicht scheinen. Biogasanlagen haben diese Möglichkeiten. Da habe ich einen Biogasspeicher, einen Speicher, kann den Motor, den ich dann da betreibe als Generator, dann hochfahren, wenn ich die Leistung brauche. Also Biogasanlagen sind gute Speicher. Aber auch da haben wir in der Vergangenheit ja gelernt, wir kommen im Flächenbedarf an bestimmte Grenzen, wir kommen gesellschaftliche an Grenzen, also Stichwort Vermeischung der Landschaft. Und auch da reichten die Quadratmeter oder Quadratkilometer der Bundesrepublik Deutschland nicht aus, um die Bedarfe einer Industrienation zu decken. Also auch da gilt ein wichtiger Beitrag, aber nicht Lösung des Problems.
Kommen wir nochmal zu den Batterien. Es gibt ja Leute, die sagen nach dem Motto, naja, Batterietechnik entwickelt sich auch weiter. Wir sehen ja auch an unseren Handys. Die Handys können heute das, was vor Jahren Computer mit Mühe konnten. Das heißt, wir sehen technischen Fortschritt, bei Batterie wahrscheinlich auch. Tesla ist da ganz, ganz führend. Gibt es nicht doch die Hoffnung, dass wir quasi über moderne Batterietechnologien dann doch in der Lage sind, entsprechend Energie zu speichern, die wir dann abrufen können?
Nicht vergessen, Handy sind ganz minimale Verbraucher. Also da kommen wir an das nächste Problem. Wenn ich mal schreiben würde, kleines M, großes W, Stichwort Milliwatt, und großes M und großes W, Megawatt, da steckt schon der Faktor 10 hoch 9 dazwischen, zwischen diesen beiden Größenordnungen. Also Handy ist ein Schwachlastverbraucher, der, Entschuldigung, so gut wie gar nichts verbraucht. Überall dort, wo ich größere Leistungen benötige, kommt die Speicherung, die batterieelektrische Speicher an ihre Grenze. Einmal sind sie vom Gewicht sehr aufwendig. Zweitens, in der Elektrochemie habe ich einfach Grenzen. Elektronen wechseln vom einen zum anderen. Damit ist ein Energiepotenzial verbunden. Das ist einfach eine feste Größe. Ja, der Wirkungsgrad, da sind noch Potenziale und die können besser werden. Aber wir kommen an physikalische Grenzen. Und diese physikalischen Grenzen können wir nicht überschreiten. Da gibt es dieses eine schöne Beispiel, um das jetzt mal zu skalieren auf die Bundesrepublik Deutschland. Das war das Hornsdale Power Reserve, das in Australien.
Genau, das ist die große Tesla-Batterie, ja, die da aufgestellt wurde, um quasi bei einer Windanlage, einer Windkraftanlage als Speicher zu agieren, um Spitzenleistungen.
Die Zahlenwerte nur nicht mehr im Kopf, deswegen muss ich mir mal kurz aufschlagen. Also das hat eine Kapazität von 194 Megawattstunden, angeblich für 100 Millionen Euro im Preis dann dementsprechend. Nehmen wir diesen Speicher einmal für Deutschland, für eine windstille Nacht bringen und gucken uns die Relationen mal an. Also in Deutschland so ist der Verbrauch in der tagsüber ungefähr bei 80 Gigawatt in der Mittagsspitze, wo alle kochen. In der Nacht, wo wir weniger Verbraucher haben, brauchen wir ungefähr 50 Gigawatt. Und wenn wir dann diese 194 Megawattstunden durch 50 Gigawatt, also 50.000 Megawattstunden teilen, dann bekommen wir daraus 14 Sekunden. Also dieser riesige Speicher würde im Fall für Deutschland nur für 14 Sekunden ausreichen.
Das heißt, wenn ich jetzt grob rüberrechne, also muss ich mal über 4 Speicher brauche ich schon für eine Minute, dann können wir uns ja ausrechnen, wenn wir für eine ganze Nacht brauchen, was für ein gigantischer Investitionsbedarf bestünde, um eine Batterie zu bauen, die uns durch die Nacht bringt.
Und wenn wir das ein bisschen runterskalieren, das gleiche Problem haben wir bei allen Großverbräuchern. Das sind LKW, das sind Schiffe, das sind Flugzeuge. Auch da ist Batterie keine Lösung, weil einfach die erforderlichen Leistungen zu groß sind.
Und deshalb kommen wir dann zum Wasserstoff, wo die Frage eben aufkommt. Ich meine, die Japaner setzen ja darauf. Wir wissen ja, dass Toyota, obgleich Pionier im Bereich der Elektromobilität, konsequent weiter an Wasserstoff forscht, auch für Automobile, also nicht nur für Lastwagen. Das heißt, die Wasserstoffwirtschaft ist in der Tat die Zukunft. Und dann sagen Sie, aber nicht bei uns, sondern dort, wo die Sonne scheint. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, in Afrika gibt es auch nicht überall Wasser, aber zumindest in den Küstennah gibt es Wasser, dass man da im Prinzip dort eine Wasserstoffproduktion aufbaut und von dort dann, wie auch heute, mit Tankern quasi den Wasserstoff dann hierher transportiert.
Oder wir laufen die Gefahr des Greenwashing. Also bei Ökostrom haben wir das gewisserweise ja auch. Also der Strom, den ich aus der Steckdose, ist der gleiche, als egal welchen Tarif ich habe. Aber ich kann eben auch Ökostrom kaufen mit besonderen Fördersätzen dahinter. Und das Gleiche können wir bei Wasserstoff eben auch machen. Grauer, blauer, grüner Wasserstoff. Sie kennen vielleicht die Diskussion. Der normale Weg, Wasserstoff heutzutage zu erzeugen, ist mit Hilfe einer Dampfreformierung, nämlich aus Erdgas oder aus Biomasse oder aus Kohle, wird eben der Kohlenwasserstoff aufgespalten und daraus entsteht der Wasserstoff. Das ist der klassische Weg. 98% des Wasserstoffes, den man heute auf dem Markt kauft, wird über diesen Weg erzeugt, weil es die günstigste Methode ist. Und natürlich würden uns die erdölreichen Staaten gerne diesen Wasserstoff verkaufen zu einem günstigen Preis, wenn wir hier eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen. Ein anderer Mitbewerber, in Anführungsstrichen, sind die Franzosen, ihren Atomkraftwerken. Auch die können natürlich eine Elektrolyse betreiben, haben dann aber den Vorteil, dass das Atomkraftwerk 24 Stunden, 365 Tage durchläuft. Die können dann den gleichen Wasserstoff mit einer Elektrolyse sehr viel günstiger anbieten, als wenn ich das mit der Windkraftanlage mache. Nochmal eine Windkraftanlage, so als Zahlenwert, 1 Megawatt Nennleistung. Erzeugt im Jahresmittel 250 kW, erzeugt 4 bis 5 Kilogramm Wasserstoff pro Stunde. Ich glaube, die Relationen werden dadurch schon sehr deutlich.
Ja, vor allem wird deutlich, dass es nicht ausreichen kann. Ja. Wie kann es denn dann sein, wenn wir die Schlagzeilen immer hören, im Jahr 2020 wurde schon über 50% des Stromes aus erneuerbaren Energien erzeugt? Ich meine, das ist doch immer das Hauptargument, was gebracht wird, dass das mit den erneuerbaren Energien funktioniert.
Das ist wichtig und richtig. Aber wie gerade eine Studentin bei mir wieder festgestellt hat, wenn ich die Anlagen der Anlage verdoppel, erzeugt das noch nicht eine Verdoppelung der Leistung. Weil Wind ist eine fiese Sache. Da gibt es eine Weil-Bull-Verteilung. Die mittlere Windgeschwindigkeit liegt so in Deutschland bei 5 bis 6 Meter pro Sekunde. Die Nenngeschwindigkeit eher so bei 12 Meter pro Sekunde. Und das zu rechnen, das ist schon eine windige Sache. Und deswegen funktioniert eben doppelt so viel Anlagen aufstellen, erzeugt doppelt so viel Energie leider nicht.
Na gut, und vor allem müssen wir im Hinterkopf noch haben, dass ja Strom nur ein geringer Teil unseres Energieverbrauchs ist in Deutschland. Das heißt, wir haben natürlich dann, wenn wir Energiewende wollen und Klimaneutralität, einen enormen Weg vor uns. Wo ich jetzt mitnehme aus unserem Gespräch, dass Sie sagen, es ist technisch einfach nicht möglich, den heutigen Bedarf zu decken. Das heißt, wir müssen den Bedarf senken.
Ich würde es andersrum sagen, technisch ist alles möglich, aber es reicht eben nicht, um Bedarf abzudecken, richtig. Und das führt dann dazu zur Aussage, dann muss ich wohl sparen oder importieren.
Ja gut, wenn wir importieren, dann sind wir ja trotzdem nicht CO2-neutral, dann importieren wir halt etwas, was woanders CO2 erzeugt hat oder auch nicht. Wenn wir natürlich jetzt aus französischen Atomkraftwerken hergestellten Wasserstoff importieren, ist das nicht CO2-problematisch. Könnte man sich die Frage aufwerfen, sollte man nicht selber auch Atomkraftwerke haben, aber das ist jetzt, glaube ich, ein Thema, da können wir...
Die Diskussion braucht man in Deutschland zurzeit nicht führen.
Genau, brauchen wir nichts mehr zu gewinnen. Das, ich meine, ein wesentlicher Hebel ist ja zu sagen, wir machen Elektromobilität einfach deshalb, weil die Umwandlungsverluste geringer sind. Man glaubt ja, oder man sagt ja, sehr begründet, wenn wir alle elektrisch fahren, haben wir weniger Leistungsverluste. Das heißt, es ist dann unter CO2-Gesichtspunkten günstiger, vorausgesetzt, der Strom kommt aus Erneuerbaren.
Ja, und nochmal, das geht für kleinere Leistungen. Also im Stadtverkehr kann ich mir das gut vorstellen. Im ländlichen Raum, ich wohne ja in Schleswig-Holstein, wenn ich mir hier die Ecken so Dagebüll angucke und ich will nach Kiel fahren, dann komme ich schon an meine Grenzen. Oder ich bin im Vertrieb tätig, ich muss viel fahren oder bin Zulieferbetriebe. Dann kommt das einfach auch schon an entsprechende Grenzen heran.
Ich glaube, jetzt kommen Grenzen heran. Sie sagen im Prinzip, wir haben das Thema einfach, dass wir eben zwar damit etwas abdecken können, aber nicht die heutigen Verbrauchsmuster abdecken können. Wir können nicht nach...
Richtig. Und wenn ich dann mein Fahrzeug lade, dann lade ich es zum jeweiligen Strommix beim entsprechenden Zeitpunkt. Also wenn ich nach Hause komme, 17 Uhr, es ist dunkel, dann macht meine Photovoltaikanlage gar nichts mehr und der Wind weht auch nicht, dann tanke ich eigentlich mit Atomstrom und Braunkohlestrom. Das macht im Endeffekt wieder mehr CO2, als wenn ich einen ganz normalen PKW fahren würde. Und dann gibt es noch die interessante Diskussion zwischen dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel und dem Fraunhofer Institut. Da ja die Erneuerbaren eine Vorrangeinspeisung haben, ist jeder also zusätzliche elektrische Verbraucher, wird eigentlich mit den flexiblen Energien erzeugt, also mit Braunkohle- und Steinkohlestrom. Und das erzeugt dann wieder mehr CO2. Also ich mache die Emissionen zwar woanders, ich verlagere sie aus dem Stadtgebiet heraus, meinetwegen Hamburg, und erzeuge die Emissionen woanders. Das kann für die Stadt durchaus sinnvoll sein, löst aber global das Problem nicht.
Im Prinzip ist es doch so, wenn ich ein Solardach habe und gerade Strom erzeuge, habe ich verschiedene Möglichkeiten zu verwenden. Ich verwende es entweder in meinem eigenen Haus, um mein Elektroauto zu laden, oder ich speise es ins Netz ein. Und was Sie im Prinzip oder was das Institut für Weltwirtschaft sagt, ist im Prinzip, wenn ich es ins Netz einspeise, ersetze ich dadurch früher Kohlekraftwerke. Und das ist sozusagen klimatechnisch besser, als es ins Auto zu speisen und damit einen Dieselmotor zu ersetzen. Ist das im Prinzip das, was Sie gesagt haben?
Kann man so sehen. Aber das Modell funktioniert eben nicht. Ich stecke den Stecker rein und bekomme den Strom aus meiner Photovoltaikanlage. Das stimmt eben leider nicht. Tagsüber reduziere ich das, also tagsüber ist es richtig. Die Photovoltaikanlagen liefern ja immer genau dann ihren Strom, wenn wir ihn in der Mittagsspitze eigentlich brauchen, zum Kochen und so weiter. Von daher liegen die Photovoltaikanlagen eigentlich im richtigen Zeitfenster und verdrängen dann die Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke. Das ist schon richtig. Nur das funktioniert zum Beispiel im Winter nicht.
Genau, weshalb wir die Backup-Frage haben. Aber jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Gesamtsituation. Also ich versuche es mal in meinen Worten zusammenzufassen. Also erneuerbare Energien leisten einen wichtigen Beitrag, haben aber das Problem, dass sie ihre Nennleistung nicht immer bringen und darüber hinaus wir eine Speichermöglichkeit brauchen für Zeiten, in denen eben der Wind nicht bläst, die Sonne nicht scheint. Und darüber hinaus haben Sie gesagt, dass teilweise die Anlagen eben nicht genug Leistung erbringen, im Sinne von verfügbarer Leistung innerhalb bestimmter Zeit, um bestimmte Geräte anzutreiben.
Ja.
So, also trotzdem ein Beitrag, aber dann frage ich mich natürlich, wie soll es eigentlich funktionieren, dass ein Land wie Deutschland klimaneutral wird in den nächsten 30 Jahren? Ich meine, ich würde Sie so verstehen, ich sage, eigentlich gibt es die Techniken noch gar nicht, die wir dazu bräuchten.
Ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten. Das müssten Sie eigentlich die Leute fragen, die das dauernd postulieren.
Gut, aber ich würde natürlich jetzt als Ökonom sagen und als Bürger des Landes, ich finde, angesichts der enormen wirtschaftlichen Implikationen der Vorgehensweise sollten wir diese Frage schon mal beantworten.
Das ist richtig. Und Sie sprachen vorhin die Vergütung der Betreiber an Windkraftanlagen und so weiter. Natürlich haben die auch ein Interesse. Also viele Anlagen gehen ja jetzt aus der Förderung heraus. 20, 30 Jahre sind ausgelaufen. Der Windkraftanlagenbetreiber könnte gerne seine Anlage weiter betreiben. Er bekommt eben nur keine garantierte Einspeisevergütung mehr. Und natürlich hat er ein Interesse an dieser Einspeisevergütung. Aber wenn ich das mal übertrage auf die Landwirtschaft, wir geben dem Landwirt für Milch und Butter, das hatten wir schon mal, garantierte Preise. Dann ist der Butterberg entstanden. Es gäbe einen riesigen Aufschrei. Diesen riesigen Aufschrei haben wir in der Windenergiebranche nicht.
Na gut, das ist ein sehr populäres Thema. Ich meine, es gibt eine Studie aus Großbritannien, die zeigt, dass wenn man eben die Folgekosten der erneuerbaren Energien mitrechnet, dass es eben nicht wettbewerbsfähig ist. Also da liegen die Kosten selbst im Jahre 2030 noch zwischen 40% und 90% über den Grenzkosten. Warum? Aufgrund eben der Tatsache, die wir gerade diskutiert haben, nämlich der fehlenden Speichermöglichkeit bzw. der teuren Speicherung und zum Zweiten auch wegen des erforderlichen Umbaus der Netzinfrastruktur, weil man eben scheinbar, so habe ich es gar nicht verstanden, mit der vorhandenen Netzinfrastruktur nicht arbeiten kann, sobald man die erneuerbaren Energien mit einspeist. Und diese Kosten werden zuzurechnen und das macht es dann entsprechend nochmal teurer.
Bei den Kosten liegt Ihre Kernkompetenz. Aber es ist richtig, ich muss eigentlich für jede erneuerbare Anlage aus Redundanzgründen die gleiche Anlage, ein Backup nochmal schaffen, damit ich eben Strom produzieren kann oder Energie produzieren kann, wenn diese Anlagen nicht verfügbar sind. Und das erhöht mit Sicherheit die Kosten.
Dann kann man die Frage natürlich schon aufwerfen, wir haben in der Vergangenheit enormen technischen Fortschritt gesehen in anderen Bereichen. Warum sollte uns dieser technische Fortschritt jetzt nicht auch wieder gelingen? Und warum ist es nicht richtig, dass der Staat im Prinzip die Wirtschaft jetzt zwingt, in diese Richtung zu gehen? Weil selber würde man es ja nicht machen.
Also das eine ist die Frage der Entwicklung. Da kommt oftmals die Aussage, guck dir die Handys an, wie sie sich in den letzten 10 Jahren entwickelt haben. Warum passiert das Gleiche nicht bei der Energie? Der Unterschied liegt darin, bei der Energie haben wir physikalische Grenzen, die wir in der Digitaltechnik eigentlich so nicht haben. Ich kann da 4 Beispiele benennen. Also bei einer Photovoltaikanlage schlägt das Sonnenlicht ein Elektron aus der Bahn heraus. Das erzeugt dann ungefähr 1,1 Elektronenvolt. Dieser Betrag bleibt immer gleich, egal was wir da eigentlich machen. Die Wirkungsgrade werden immer ein bisschen besser, aber das Potenzial bleibt da, wo sie ist. Bei der Windkraftanlage gibt es einen sogenannten Betzschen Faktor. Der ist seit über 100 Jahren bekannt. Das heißt, der Wirkungsgrad einer Windkraftanlage kann nie besser werden als 59,3%. Moderne Windkraftanlagen sind relativ dicht dran an dieser Grenze, aber diesen Grenzwert werden wir nie überschreiten. Thermische Kraftwerke, Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, da gibt es den Wert des Carnot-Faktors, ich weiß jetzt gar nicht, 150 oder sogar schon 200 Jahre alt bekannt. Auch da wissen wir, diesen Carnot-Faktor, den idealen Wirkungsgrad, werden wir nicht überschreiten. Und wir sind relativ dicht dran an diesen Wirkungsgrade. Und deswegen, Wasserstoff habe ich vorhin gesagt, das Beispiel. Ne? Zur Erzeugung von Wasserstoff brauche ich theoretisch 33 Kilowattstunden Energie. Das ist der theoretische Wert. Praktisch brauche ich im Moment bei der Elektrolyse 55 Kilowattstunden. Ja, da kann man noch ein bisschen besser werden, aber diese 33 Kilowattstunden werde ich nie unterschreiten. Deswegen stimmt dieser Vergleich eben nicht.
Sie sagen im Prinzip, es gibt physikalische Grenzen, ja, und diese nicht zu verschieben. Und deshalb ist es nicht gerecht zu sagen, oder ist es nicht richtig zu sagen, naiv, wir hatten in anderen Bereichen... Das ist naiv. Genau. Ja gut, aber das, also im Klartext, weil Sie sagen, naja, als das Auto vor über 100 Jahren erfunden wurde, da war irgendwie schon klar, der Verbrennungsmotor wird irgendeinen Wirkungsgrad mal erreichen. Da waren die damals ganz, ganz weit von entfernt und haben dann seit über 100 Jahren daran gearbeitet, um sich diesem Wirkungsgrad sozusagen anzunähern. Und das Gleiche gilt auch für Solar- und Wind- und für Wasserstoffumwandlung. Und da sagen sie, da sind wir schon sehr weit an dem optimalen Punkt. Aber im Prinzip müssten wir was ganz anderes erfinden, wenn wir irgendwie Energie speichern wollen, weil die Technologien sind eigentlich schon alt und nähern sich ihrem effizienten Punkt.
Ja, das ist so eine E-Funktion, da kommen wir in so eine Sättigung hinein. Wir treiben immer mehr Aufwand, um immer dichter an diese Grenze ranzukommen. Aber diese Grenze werden wir nicht überschreiten.
Okay. Das ist eine schlechte Nachricht. Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage, die Zwangsmaßnahmen. Ja gut, aber die Hilfe der Staat, wenn der Staat jetzt hingeht, schon der Staat sagt, wir verbieten Verbrennungsmotoren, wir müssen elektrisch fahren. Wir wollen jetzt unbedingt, dass wir Wind machen. Ich meine, die ganzen Maßnahmen, die befördern das quasi, um zu sagen, ich erhöhe einfach die Kapazität an erneuerbaren Energien. Beispielsweise, ich kann zwar nicht den Wirkungsgrad erhöhen, aber ich kann die Kapazität erhöhen.
Der Staat hat in den letzten 30, 40 Jahren gute Erfahrungen gemacht mit diesen Zwangsmaßnahmen. Ja, er hat die Grenzwerte immer weiter abgesenkt. Er hat Dirigismus reingebracht. Es gab einen riesigen, also Gurt ist das erste Mal, Einführung des Gurtes, riesiger Aufschrei, wie schrecklich das alles wäre. Wir fahren alle mittlerweile mit dem Gurt. Einführung des Katalysators, genau das Gleiche, wird nicht funktionieren, zu teuer, riesiger Aufschrei. Aber es hat sich dann eben durchgesetzt. Also der Staat hat in den letzten 20, 30 Jahren sehr gute Erfahrung gemacht, Euro-Norm immer weiter raufgesetzt, Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter, um die Emissionswerte runterzugehen, hat sehr gute Erfahrung damit gemacht. Aber auch da kommen wir jetzt wieder an die physikalischen Grenze. Und das ist zum Beispiel der Dieselskandal. Wir Ingenieure hatten leider nicht den Mut zu sagen, das funktioniert jetzt so nicht mehr. Wir kommen an diese Grenze ran. Wir müssen irgendwo Absprüche bekommen, um die Stickoxidwerte in den Griff zu kriegen. Das ist das sogenannte Dieseldilemma. Und das ist jetzt das Problem. 30 Jahre gute Erfahrung mit Zwangsmaßnahmen, Physik ignorieren und jetzt kommen wir an die physikalische Grenze und müssen Farbe bekennen. Deswegen ist es ein Vorwurf an uns Ingenieure, dass wir nicht den Mut gehabt haben, ehrlich zu sein. Und das ist natürlich nicht in Ordnung.
Wobei, dann würde ich wiederum sagen, naja, die Ingenieure hört man jetzt auch nicht so lautstark. Wenn Herr Altmaier sich hinsetzt und sagt, 20-Punkte-Plan mit Wirtschaftsgarantie und Klimagarantie, mit zentralistischen Vorgaben, wo, was, wie gespart werden soll, am besten noch auf Jahresscheibe bezogen, dann würde ich sagen, wo sind Ingenieure, die aufschreien und sagen, lieber Herr Altmaier, es tut uns herzlich leid, wir sind ja nicht unwillig, wir haben nur technische Grenzen.
Also ich spreche als Fachhochschule oft mit dem mittleren Management, mit den Fachabteilungen und ich höre eigentlich immer nur, dass die Leute sagen, das wird so nicht funktionieren. Und dann läuft dieser Laden, wie man so schön sagt, gegen eine Wand. Und das finde ich eigentlich ganz schrecklich. Also wir Ingenieure haben da leider in großen Teilen resigniert.
Ja gut, und wenn der Laden vor die Wand fährt, dann reden wir ja von der Wirtschaft, die vor die Wand fährt. Ich meine, wir wissen...
Wobei, ich würde das auch nicht ganz so im Raum stehen lassen. Ne? Also wie gesagt, jede Maßnahme ist willkommen und ist auch gut so. Also ein gesunder Optimismus will ich auch nicht verteufeln. Ich habe halt nur am Ende des Tages keine Lösung, den einfachen Weg, so wie er immer dargestellt wird in den Medien, in der Presse. Jetzt gebe ich den Ball mal zurück. Mir ist die Diskussion in den Medien zu oberflächlich. Sobald ich anfange, über CO2 zu reden, Stickoxide, hört mir schon keiner mehr zu, ist die Diskussion beendet.
Herr Professor Watter, ich hoffe, wir haben in unserem Gespräch den Hörern etwas geholfen. Sowohl bei Ihnen wie auch auf meiner Webpage wollen wir ja ein bisschen Ihre Erklärungen veröffentlichen zum Nachlesen. Auch das Kaffeemaschinenbeispiel und so weiter, damit die Hörer nochmal sagen können, okay, ich habe es nicht ganz verstanden, ich lese es nochmal nach, das findet man dort. Und ich würde ansonsten mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit und dass Sie geholfen haben, uns mal völlig losgelöst von wirtschaftlichen Fragestellungen einfach zu erklären, was passiert da eigentlich technisch, was geht und was geht nicht. Vielen Dank dafür.
Ich bedanke mich auch und freue mich auf die Diskussion.
Soweit das Interview mit Professor Watter aus Folge 46. Er war auch nochmal in Folge 47 zu Gast. In dieser Folge hat er Fragen von Hörern beantwortet. Das nach einer kurzen Pause.
Wir haben einige Fragen und Kommentare ausgewählt und Herr Professor Watter war so freundlich, diese zu kommentieren.
Florian B. schreibt, die Aspekte zum Netz hat er vermisst. Ja, das kann man so sehen. Der Netzausbau wird auch sicherlich das Abregeln reduzieren. Gleichwohl weise ich darauf hin, dass der Überschussstrom aus 2017 nur 0,8% des täglichen Bedarfs ist. Für den einzelnen Windpark kann das mehr sein. Also ich kenne einen Windpark hier oben, der wird bis zu 70% abgeregelt. Also betriebswirtschaftlich sind das sehr große Werte. Ja, deswegen Netzausbau weiterhin wichtig.
In der Tat haben wir Netzausbau in den letzten Wochen nicht ausdrücklich erwähnt. Er ist ein wichtiger Hebel. Das zeigt natürlich auch, wie schlimm es ist, dass wir nur ungefähr 10% des Ausbaus bis jetzt geschafft haben, den wir hätten schaffen wollen. Und zeigt natürlich wiederum, wie schwer es ist, die Energiewende auch in der Praxis umzusetzen.
Dann beschreibt er noch die Wärmepumpe. Auch da bin ich etwas kritischer. Ich kann selber einen Fall zitieren, wo der Betreiber nicht mehr in der Lage ist, zu beurteilen, ob die Wärmepumpe so funktioniert. Kurz anschaulich beschrieben, eine Wärmepumpe ist eigentlich ein Kühlschrank, wo man den Garten runterkühlt und mit der Abwärme das Haus heizt. Ein Kühlschrank am Nordpol hat super Betriebswerte, kein Stromverbrauch, immerhin die richtigen Temperaturen und Drücke. Der gleiche Kühlschrank im Äquator, grottenschlechte Betriebswerte. Das heißt, das hängt von Umgebungsbedingungen ab. Das ist bei der Wärmepumpe genau das Gleiche. Die Wärmepumpe ist gut im Sommer, wenn ich niedrige Temperaturdifferenzen habe, dann hat sie eine sehr gute Leistungszahl. Im Winter wird diese Leistungszahl sehr schlecht und daraus kann man eben sehen, auch Wärmepumpe ist nicht ganz einfach zu beurteilen und interpretierbar.
Was nicht heißen soll, dass nicht Wärmepumpen ein wichtiger und guter Ansatz sind zum Energiesparen und man sie einbauen sollte, wo immer möglich. Aber es ist in der Tat so, auch dort müssen wir uns einfach damit abfinden, dass die jahreszeitlichen Schwankungen eine Rolle spielen. Ein weiterer Hörer fragte nach der Möglichkeit, mit Hausspeichern die tageszeitlichen Schwankungen oder auch die jahreszeitlichen Schwankungen der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs auszugleichen.
Jens spricht die Hausspeicher an. Ja, die haben wir nicht angesprochen. Ich habe jetzt einfach mal so geguckt, bei der Wirtschaftswoche gibt es mal so einen Vergleich, die 93 besten Stromspeicher für zu Hause. So eine mittlere Größenordnung sind 10 Kilowattstunden. Und wenn ich das mal auf die Kaffeemaschine, Toaster oder Herd reproduziere, gut, damit kann ich eine Kaffeemaschine 10 Stunden lang betreiben, den Herd eine Stunde. Also ich sage wieder, die Speicher reichen zur Überbrückung von kleinen Zeiträumen, aber nicht für 24 Stunden.
Die Speicherfrage ist und bleibt die entscheidende Frage für die Energiewende. Also ich habe indirekt eine gewisse Erfahrung mit Solarzellen, die mich sehr freuen, weil dann werden im Sommer auch Überschüsse erwirtschaftet und auch Einnahmen generiert. Aber in der Winterzeit braucht man eben doch externe Stromversorgung, wenn man nicht im Kalten sitzen möchte. Und das ist eben das Problem, wo kommt dieser Strom her? Er kommt eben noch nicht aus erneuerbaren Energien, sondern er kommt aus klassischen Energieträgern. Was eigentlich zum Fazit führt, nämlich der Frage, wie kann man das Ganze überhaupt möglich machen?
Jürgen P. fragt nach den Managementmethoden, nach welcher Methode man es denn machen solle. Ja, da würde ich tatsächlich vorschlagen, genau das, was wir von jedem einzelnen Unternehmer erwarten, Plan, Do, Act, Check, sollten wir vielleicht auch mal als Nation machen. Das, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben, einfach mal kritisch hinterfragen und Schlussfolgerungen ableiten.
Soweit BTO Refresh mit dem Blick auf das Gespräch mit Holger Watter. Ich hoffe, Sie fanden es genauso interessant, wie ich es heute noch interessant und relevant finde. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Kritik oder Ihre Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.